Ja, ich würde zum Anfang gerne noch beten. Ich dürfte sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für den herrlichen Tag. Ich danke dir für den Sonnenschein. Ich danke dir, dass Sonntag ist. Danke, dass du in unserer Mitte bist und dass du jeden liebst und für jeden da bist und alle Sorgen siehst und ja, dass du gerne hilfst. Danke für dein Wort. Rede du jetzt durch mich. Gib du gute Gedanken und hilf, dass wir es auch ausleben, weitergeben können und dass auch meine Stimme nicht versagt. Amen. Ja, bin leicht erkältet, also verzeiht mir, wenn meine Stimme irgendwann versagt. Wir machen weiter im Johannesevangelium. Heute ist Kapitel 10 dran. Das letzte Mal hatte der Udo weitergemacht, das war aber Kapitel 8. Wer weiß noch, was in Kapitel 9 dran war? Das habe auch ich gemacht. Weiß das noch jemand? Danke. Genau. Es ging um einen Blindgeborenen. Was war da? Also alle wussten Bescheid, dass er blind ist und dann kam Jesus. Und was hat Jesus gemacht? Außer, dass er ihn geheilt hat. Wie hat er ihn geheilt? Weiß das noch jemand? Das wissen bestimmt alle noch aus der Kinderstunde. Genau, danke. So, und was machen dann die Leute? Die jubeln und feiern Jesus als den Messias? Oder was passiert dann? Ja, und wohin bringen sie den Geheilten? Zum Priester? Zu den Pharisäern eigentlich, total verrückt, oder? Die Pharisäer waren eigentlich nur die Gelehrten des Volkes, waren keine Priester, die irgendwie bestätigen sollten, wie bei den Leprakranken, dass sie geheilt sind. Und dennoch wird der Blindgeborene, der geheilt wurde, zu den Priestern gebracht. Und was haben die? Nichts Besseres zu tun, als was zu tun? Volkmar hat schon gesagt, sie haben alles in Frage gestellt. Und warum haben sie alles in Frage gestellt? Weil sie sich unsicher waren? Nein, weil Jesus einfach nicht in ihr Raster gepasst hat. Weil Jesus nicht ihren Wünschen und ihrem Denken entsprochen hat. Sie haben sich einen Haut drauf Messias gewünscht. Einen, der sie von den Römern befreit, von weltlichen Sorgen und nicht von ihren Sünden. Und was hat der Blinde dann gemacht? Hat er den Pharisäern schön beigenickt oder was hat er gemacht? Er belehrte die Lehrer, richtig. Er hat erkannt, dass Jesus der Messias ist und hat den Pharisäern eigentlich so klar gemacht, hört mal zu, ihr müsstet es eigentlich mir sagen, aber ich sage euch jetzt, dass er der Messias ist, so. Ein bisschen umschrieben in eigenen Worten. Aber heute geht es um Johannes 10. Die Verse 1 bis 18, es ist quasi die Folge darauf, was Jesus darauf macht. Er spricht ja wieder zu den Leuten. Mag jemand die Verse 1 bis 18 vorlesen? Dann kann ich meine Stimme noch ein bisschen schonen. Olga? Danke.
Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleiche sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Wenn die der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater bekommen.
Vielen Dank. Also das Thema ist Jesus, der gute Hirte. Und wir haben hier quasi zwei, ich nenne es mal Hauptrollen. Das ist einmal Jesus als den Hirten. Und die zweite Rolle spielen wer?
Schafe.
Schafe, richtig, danke. Wenn ihr das, also wenn ihr jetzt an Schafe denkt, was fällt euch dann sofort ein? Oder was sind so eure Gedanken, wenn ihr an Schafe denkt oder Schafe auf der Weide seht? Ihr dürft mitmachen. Sie sind süß, ja, besonders die Lämmer. Wir hatten früher, wo wir in Rieder gewohnt hatten, hatten wir Schafe am Haus. Und es war immer ganz phänomenal, die zu beobachten. Wir hatten zwar wenig Böcke, aber ja, ich habe auch mal Böcke gesehen. Und da habe ich das erste Mal richtig verstanden, warum man sagt, Schafe sind dumm. Also ich erkläre es kurz. Also da waren, standen so, das war eine andere Schafherde am anderen Ende vom Ort. Und da waren so zwei blöde Böcke, die waren ungefähr 50 Meter auseinander, lass es 25 sein. Und die scharten dann mit Hufen und rannten mit volle Karacho ineinander. Das hat gescheppert, wir waren ungefähr 200 Meter von denen weg, es hat geknallt wie sonst was. Und dann ist der eine Schier umgefallen, taumelnd, und dann habe ich gedacht, okay, die sind wirklich dumm. Egal, was fällt euch noch ein? Sie sind süß, sie sind dumm, was noch? Also sie sind nicht dumm, man sagt, sie sind dumm. Sie folgen nicht jedem. Mhm. Was noch? Es sind Herdentiere. Ja, man muss die Herde zwar immer wieder zusammenscheuchen, aber ja, es sind Herdentiere.
Sind führungslos ohne Hirte.
Führungslos heißt, sie sind orientierungslos. Okay, also fassen wir einfach mal kurz zusammen. Schafe sind hilflose, orientierungslose Tiere, die einen guten Hirten brauchen. Ich gehe mit euch jetzt mal wieder alles so Vers für Vers durch oder Abschnitt für Abschnitt durch. Und ich gebe euch dann weiter, was mir da so besonders wichtig geworden ist. In Vers 1, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und was fällt hier direkt auf? Womit beginnt Jesus? Ihr dürft mitmachen. Ich stelle mal wieder Fragen. Ich habe lang darauf verzichtet, aber jetzt stelle ich wieder Fragen. Wahrlich, wahrlich. Und was bedeutet, also was sagt dieses wahrlich, wahrlich aus? Warum sagt Jesus wahrlich, wahrlich? Er könnte doch auch sagen, hör zu. Wie bitte? Richtig, danke. Er könnte auch sagen, jetzt ihr lieben Leute, jetzt spitzt mal die Ohren, jetzt hört ganz besonders zu, weil jetzt kommt etwas Wichtiges, jetzt kommt eine Wahrheit. So, und dann sagt er, wer nicht durch die Tür hineinkommt, ist ein Dieb und ein Räuber. Ist doch eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt, oder? Warum ist es logisch? Peter, steigst du durchs Fenster in dein Haus? Aus Jux und Dullerei?
Ja, nicht üblich.
Nicht üblich, ne? Ist doch viel anstrengender. Wozu sollst du da jetzt hochklettern und da durchgehen? Was zeigt das aus, wenn du nicht durch die Tür hineingehst, außer dass du vielleicht den Schlüssel vergessen hast? Sagen wir es mal so, du betrittst ein anderes Haus durchs Fenster. Entweder du bist nicht der Besitzer und Eigentümer, ja, sehr wahrscheinlich sogar, ja. Das, ja, aber in der Regel kannst du eine Haustür von einem Fenster gut unterscheiden. Das heißt doch in der Regel, du hast etwas zu verheimlichen. Du hast keine sauberen Absichten. Du hast irgendetwas im Schilde vor, was die anderen nicht sehen und wissen dürfen. Und deswegen ist es logisch, dass derjenige, der nicht die Tür benutzt, etwas zu verheimlichen und oft etwas Böses vorhat. Und deswegen ist es eigentlich schon logisch, dass Jesus sagt, dass die, die durchs Fenster einsteigen, eigentlich schon Diebe und Räuber sind. Ist doch eigentlich ganz logisch. Und in Vers 2 sagt er dann gleich, wer durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. In der Regel ist es ja so, wenn einem ein Stall gehört, dann kommt für gewöhnlich immer der Hirte rein. Es kommt vielleicht mal ein Leihhirte rein, wie wir lesen, die Mietlinge. Und in Israel war es dann auch üblich, dass die Stellen, also die Ställe, bewacht wurden. Und dann kommt vielleicht auch mal hin und wieder mal, aber eher selten, der Wächter rein. Und selbst wenn mal eine fremde Person reinkommt, lass es den Tierarzt sein, in welcher Reihenfolge gehen sie rein? Oder für gewöhnlich sollten sie reingehen. Geht erst der Tierarzt und dann der Hirte rein? Was wird passieren, wenn der Tierarzt zuerst mit einem Koffer und einem Kittel reinkommt? Also ich stelle es mir so vor, die Schafe würden erstmal in die andere Ecke abhauen. Weil die kennen den nicht, da kommt irgendein großer Kerl rein mit Koffer, wer weiß, was der da drin hat für ein Werkzeug, hat auch noch einen Mantel an, ist auch noch weiß wie der Metzger, nichts wie weg. Nein, ich stelle es mir so vor, dass wahrscheinlich als allererstes der Hirte reinkommen wird, dann sind die Schafe, ist die Herde schon mal beruhigt und wissen, der, der mich beschützt, der es gut mit mir meint, der kommt zuerst rein. Und der, der hinter ihm herkommt, das wird ein Freund sein. Und somit beruhigt der Hirte quasi die Schafe bzw. die Herde, wenn er als erstes reinkommt. So, und dann gehen wir schon zu Vers 3 und 4. Diesem öffnet der Hüter, ich lese Vers 2 noch dazu. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Wir haben vorhin gesagt, oder ich habe gesagt, Schafe sind dumm. Man meint es zumindest. Es macht manchmal den Eindruck. Aber Schafe sind gar nicht so dumm, wie sie ausschauen, denn etwas können sie ganz besonders gut. Die hören gut. Und was hat das mit dem Hören auf sich? Die können etwas ganz gut unterscheiden. Die Stimmen. Schafe können Stimmen richtig gut auseinanderhalten. Schafe hören auch nur in der Regel auf eine Stimme, nicht auf viele Stimmen. Wenn eine Herde einen festen, guten Hirten hat, dann hört diese Herde auch nur auf diese eine Stimme. Ich habe mal eine Geschichte erzählt bekommen, ich weiß gar nicht mehr, ob die schon so lange her, ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine wahre Begebenheit war oder nicht. Ich erzähle es euch jetzt einfach als Geschichte. Da war ein Mann, der hat eine Schafherde beobachtet und wie der Hirte sie ruft und wie sie ihm folgen. Und dann wollte er halt ausprobieren, ob es bei ihm auch klappt. Dann ist er halt zu ihm hin, zum Hirten, und hat gesagt, darf ich mal mit den gleichen Rufen versuchen, die Schafe wegzulocken? Und dann hat der Hirte gesagt, ja, probier halt. Und dann hat er die gleichen Rufe, die gleichen Laute gemacht und es ist nichts passiert. Es hat höchstens mal ein Schaf aufgeguckt und so auf die Art, was willst denn du? Und dann hat der Hirte gesagt, okay, ganz so dumm bin ich nicht. Ich nehme mir jetzt den Hut, den Stab und den Mantel und verkleide mich als Hirte und rufe von der anderen Seite. Was ist passiert? Nichts. Gar nichts. Schafe haben vielleicht wieder hochgeguckt. Was ist denn das für ein Kerl? Was will der? Ist nichts passiert. Und deswegen sind Schafe gar nicht mal so dumm. Das heißt, Schafe können Stimmen richtig gut auseinanderhalten. Und was hat das mit uns zu tun? Weil in diesem Gleichnis ist es ja ziemlich eindeutig, dass Jesus mit den Schafen uns Menschen meint, beziehungsweise zum Teil auch uns Christen direkt anspricht. Was hat dieses auf diese Stimme erkennen mit uns zu tun? Auf wessen Stimme? Auf Jesus Christus Stimme. Peter, kannst du Jesu Stimme akustisch hören?
Nein.
Eigentlich nicht. Aber jetzt sage ich dir, du sollst auf Jesu Stimme hören. Wie kannst du das machen? Danke. Über das Wort Gottes. Hier steht drin, was Jesus uns zu sagen hat. Da steht der ganze Wille Gottes drin. Und wenn ich weiß, was da drin steht, dann muss ich Jesus nicht akustisch hören. Dann weiß ich, was in seinem Wort drinsteht und ich weiß, was er mir sagen würde. Manche sagen dann, du hörst ihn in deinem Unterbewusstsein, weil du sein Wort kennst. Wenn du sein Wort nicht kennst, wenn du nicht weißt, was er dir zu sagen hat, dann kannst du ihn auch nicht hören. Dann weißt du auch nicht, was er von dir will. Jeder Christ sollte es eigentlich ganz genau dann quasi in seinem, ich nenne es mal auch, in seinem Unterbewusstsein hören, wenn er zum Beispiel lügt, wenn er betrügt oder sonstiges. Vers 5, einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Wie eben in der Geschichte schon erwähnt, folgen Schafe keinem Fremden und ignorieren folglich auch die Stimmen, die sie nicht können. Sie filtern quasi aus, wie ein Computerprogramm schädliche Dateien ausfiltert, so filtert das Schaf in seinem Gehörgang, sage ich mal, die unnützen Stimmen raus. Wie schon erwähnt, behauptet man oft, dass Schafe dümmer sind oder dumm sind, aber in diesem einen Punkt des Unterscheidens und auf die Stimme des Hirten hören, behaupte ich, sind wir dümmer, oder? Warum? Warum sind wir dümmer? Weil wir einen schlechten Filter im Ohr haben, oder wie?
Weil wir denken vom Nächsten, dass er dumm ist. Das ist mir im Leben immer so passiert, auch wenn man kleiner bin, wo ich gedacht habe, ich bin der Schlaue, der ist der Dümmere. Und dann spricht man genau das von ihm, der Dümmere.
Das ist vielleicht auch ein Grund, danke. Aber ich will darauf hinaus, dass Schafe wirklich nur auf diese eine Stimme hören. Wenn ich unbedingt etwas haben will und mir etwas in den Ohren juckt oder in den Augen juckt, dann höre ich auf so viele Stimmen und behaupte, das muss jetzt die richtige sein, weil es ist ja eigentlich nichts Schädliches, aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann ist es doch eigentlich nur mein Wille, den ich haben will. Und dann höre ich oft auf falsche Stimmen und fliege mal schnell auf die Nase. Und da sind die Schafe doch schlauer als wir, weil sie hören wirklich nur auf diese eine Stimme und folgen dieser einen Stimme. Und das können wir von diesen Schafen lernen. Auf diese eine Stimme hören. Und um diese eine Stimme zu verstehen, müssen wir das hier kennen. Müssen wir das Wort Gottes kennen. Vers 6 und 7. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Hier schwenkt Jesus wieder um. Er sieht, sie verstehen nicht, und dann versucht er es ihnen anders zu erklären. Vers 7 ist wieder dieses doppelt wahrlich drin. Was haben wir daraus gelernt, wenn ein wahrlich wahrlich kommt? Was ist dann angesagt?
Aufpassen,
sehr wichtig. Danke. Jesus sagt hier, er ist die Tür für die Schafe. Okay, wofür ist eine Tür da? Zum Durchgehen. Okay, aber brauche ich sie wirklich nur zum Durchgehen? Ja, schon, aber was ist eigentlich der Sinn und Zweck der Tür? Nicht nur zum Durchgehen, dass ich in einen anderen Raum komme, ich könnte ja auch ein Loch in die Wand schlagen. Es ist ein Stück weit der Weg, es ist ein Schutz, es ist eine Art Privatsphäre, aber Schutz trifft es besser, weil wenn man etwas, in diesem Fall Reines, von etwas Unreinem trennen will, dann ist das quasi der Schutz, damit nichts Unreines in das Reine hineinkommt. Und Jesus sagt jetzt, er ist die Tür. Das heißt, wohin ist er die Tür und wofür? Was sagt er denn?
Er sagt für die Schafe.
Genau. Das heißt, für uns Menschen. Und wo sollen wir hinkommen? Wir sind in einer dreckigen, kaputten Welt. Und wir haben hier gesündigt. Und wir sind verloren und wir sind quasi dem Satan und der Hölle ausgeliefert. Aber jetzt kommt Jesus und er nennt sich die Tür. Und es gibt einen reinen, sauberen Bereich, wo ewiges Leben ist. Und wo ist er? Wo ist das? Jude? Ja, und wer ist im Himmel, wenn wir es mal in deinen Worten sagen? Ja, Jesus, Gott, der Vater. Jesus ist die Tür zum Vater. Und da, wo Gott der Vater ist, wo die Vergebung, wo die Reinheit ist, da ist auch das Leben. Also ist Jesus folglich die Tür zu Gott, dem Vater und zum ewigen Leben. Und das wollte er hier auch sagen. Und wir, die Schafe, die Menschen, die führt er da hinein. Jesus führt uns zum Vater und zum ewigen Leben. Verse 8 bis 10. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Und hier kommt wieder dieser Weg, wie du gesagt hast, die Tür ist auch eine Art Weg oder ein kurzes Stück vom Weg. Jesus ist der Weg zum Vater. Und nur durch sein Opfer auf Golgatha, nur durch dieses eine reine Opfer, wurde der Weg frei, wurde quasi diese Tür geöffnet zu Gott, dem Vater. Und wir dürfen Leben haben, weil er sich gegeben hat für uns, den Tod besiegt hat und wieder lebt. Und darum dürfen auch wir leben. Kein Gesetz, wie die Juden meinen, kann uns retten. Wer kann das Gesetz erfüllen? Was sagt uns die Bibel? Wer erfüllt das Gesetz? Jein, da fehlt noch was dazwischen. Richtig, aber kann ein Mensch das erfüllen? Kein Mensch kann das erfüllen. Und spätestens, wenn er sagt, er kann es erfüllen, spätestens dann hat er es gebrochen. Weil es kann einfach keiner. Kein Mensch kann das erfüllen. Jesus war der Einzige, der es erfüllen konnte und er hat es für uns erfüllt. Und er gibt es uns, das ewige Leben. Er ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben, hat für uns bezahlt, hat für uns den Tod besiegt und wir dürfen leben durch ihn. Kein Gesetz, keine Religion oder irgendein Mensch macht uns gerecht vor Gott. Allein der Glaube an Jesus. Satan und sein Gesindel sind hier in diesem Fall die Diebe und Räuber, die die Schafe stehlen. Ja, nicht nur stehlen, sondern auch vernichten wollen. Jesus hingegen gibt uns das Leben. Und nicht nur ein bisschen, nicht nur ein wenig. Er gibt es uns in Überfluss. Und er hat alles für uns gegeben. Alles, was er hatte, sogar sein Leben. Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und genau das hat Jesus in seinem Leben gezeigt. Er war für die Schwachen, für die Armen da. Nicht für die Starken, die etwas auf sich eingebildet haben. Leute, die von sich meinen, dass sie stark sind, dass sie es schaffen, denen kannst du in der Regel auch nicht helfen. Die lassen sich auch gar nicht helfen. Und darum hat sich Jesus auf die Hilfsbedürftigen konzentriert, die wirklich erkannt haben, dass sie Sünder sind und von sich aus nicht in den Himmel kommen, nicht zu Gott, dem Vater, kommen dürfen. Und Jesus hat ihnen dann auch geholfen und hat ihnen das Leben geschenkt. Ein guter Hirte zeichnet sich dadurch ab, dass er bereit ist, alles für seine Schafe zu geben. Das erkennen wir. Er haut nicht ab, wenn der Wolf kommt. Das lesen wir dann auch noch gleich. Und zwar in den Versen 12 und 13 lesen wir: Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Daran erkennt man einen guten Hirten, also den Unterschied zwischen einem guten Hirten und einem Mietling. Einem, dem die Schafe gehören und einem, dem die Schafe nicht gehören. Der es nur für Geld macht. Und genauso kann man auch schlechte, ich sag's mal böse, Führungspositionen oder Personen erkennen. Schlechte Führungspersonen. Da kann man sich die Fragen stellen, sind sie um die Schafe bzw. Leute besorgt? Sind sie bereit, alles für sie zu geben, sie zu unterstützen und ihnen auch zu helfen, auch wenn sie nichts davon haben? Sind sie bemüht, für sie zu sorgen, damit es ihnen gut geht? Das sind, glaube ich, die allerwenigsten Mietlinge in diesem Bild. Bis gar nicht. Jesus sagt, nein, sie sind es nicht. Der Mietling ist eine Person, dem die Schafe nicht gehören, steht hier. Und das macht schon den Riesenunterschied. Der Mietling lässt die Schafe im Stich, wenn es gefährlich wird. Ihm sind die Schafe nicht so wichtig wie sein Leben. Sein Leben ist ihm wichtiger und das macht den großen Unterschied. Genauso wie wenn Satan einen einflößt oder klar weismachen will, dass er doch sein Freund ist. Satan wäre nie für die Menschen gestorben. Satan ist eher bemüht, die Menschen zu vernichten, weil sie Gottes Schöpfung sind. Verse 14 bis 15. Ich bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, die meinen, und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus wiederholt hier wieder, dass er der gute Hirte ist und er zeigt auch gleich, wie wichtig ihm die Schafe sind. Woran erkennt man auch, dass ihm die Schafe wichtig sind? Er hat viele Schafe, es sind nicht nur ein paar. Und dennoch kennt er alle. Weiter vorne haben wir gelesen, er kennt sie sogar beim Namen. Das heißt, er kennt jeden persönlich. Jede Person, die hier auf der Erde ist und war, kennt Gott persönlich, kennt Jesus persönlich. Und er weiß um alles Bescheid. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Gott sogar um jedes Haar auf deinem Kopf Bescheid weiß. Max, ist es wichtig, wie viele Haare ich oder du auf dem Kopf haben? Ganz ehrlich, wir verlieren so viele am Tag. Ich glaube, da würde ich allein schon da nicht mehr hinterherkommen, wie viele ich verliere. Geschweige denn zu wissen, wie viele ich überhaupt auf dem Kopf habe. Und abgesehen davon wäre es mir total Schnuppe. Ich hänge an meinen Haaren, aber so wichtig ist es jetzt dann auch nicht. Also mir ist es egal, ob ich 3 Milliarden oder 2 Milliarden habe, in dem Sinne. Aber Gott weiß es. So wichtig sind wir ihm. Hier steht noch etwas, was ich ganz wichtig fand. Woran er die seinen Schafe erkennt. Nicht nur er kennt sie, sondern die Schafe, die seinen, kennen auch ihn. Und Schafe hören nur auf die Stimme des guten Hirten, des einen Hirten. Und was wir hier auch rauslesen, ist, dass wir Jesus genauso gut kennen sollten. Wie lerne ich Jesus mehr und mehr kennen? Wir haben es vorhin schon mal einen Punkt genannt. Durch sein Wort erkennen wir seinen Willen. Wenn ich in einer Beziehung mit ihm lebe, das ist es genauso wie, ich komme immer wieder auf meine Familie zurück. Wie habe ich meine Frau, meine Kinder am besten kennengelernt? Wieso weiß ich, was meine Frau und meine Kinder brauchen? Genau. Nicht, weil ich auf irgendwelche schlauen Leute gehört habe, die mir gute Tipps gegeben haben. Das hilft natürlich mit, manche Situationen zu verstehen. Natürlich nicht alle Situationen, weil alle Menschen sind unterschiedlich. Ich muss Zeit mit ihnen verbringen. Das heißt, ich muss in eine Gemeinschaft mit ihnen treten. Und wenn ich wissen will, wie Timo tickt, was ihm wichtig ist, dann muss ich Zeit mit ihm verbringen. Wenn ich wissen will, wie der Peter tickt, dann müsste ich Zeit mit ihm verbringen. Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Was hat Jesus hier angedeutet? Wie bitte? Die Nationen. Wer sind die Nationen? Wie werden sie in der Bibel auch genannt? Die Heiden. Jesus prophezeit hier, dass die Heiden zur Gemeinde dazugehören werden. Dass nicht nur die Juden errettet werden, sondern auch die Heiden eine Chance auf das ewige Leben bekommen. Dass Jesus nicht nur die Juden liebt, sondern dass Jesus alle Menschen liebt. Dass jeder Mensch Jesus wichtig ist. Zuerst den Juden, dann den Heiden, lesen wir in der Bibel. Aber auch die Heiden führt er zur Ruhe und wie in Psalm 23 zu den frischen Quellen. Und was ist hier ganz entscheidend, was steht hier noch? Sie werden seine Stimme hören. Die Heiden werden diese Stimme als ihre, ich nenne es mal, Führerstimme, als ihre Hirtenstimme erkennen und werden nur auf diese Stimme hören. Das haben leider die aus dem Volk Israel nicht gemacht, die es eigentlich hätten am besten wissen müssen. Die haben diese Stimme nicht erkannt. Das ist traurig, aber es ist wahr. Und wir erkennen das, wenn wir uns umschauen, erkennen wir, dass diese Prophetie schon in Erfüllung gegangen ist. Denn nicht nur die Juden sind gerettet. Jesus starb für alle. Die Heiden sind gerettet und nicht nur um Israel herum, nicht nur in Europa, auf der ganzen Welt kommen Menschen zum Glauben. Und alle dürfen ewiges Leben haben, alle dürfen glauben. Und die Menschen kommen auch zum Glauben und beten Jesus an und gehören somit zur Gemeinde und sind diese eine große Herde, die auf den Hirten hört. Und was ganz entscheidend ist, was sind denn die letzten, vorletzten zwei Worte, also nicht das allerletzte Wort, sondern da steht ein Hirte. Das heißt nicht mehrere Wege führen zu Gott. Es gibt nur einen Hirten, nur diesen einen, der das ewige Leben schenkt. Das ist Jesus. Kein Mensch, keine Religion, kein Gesetz. Nur Jesus ist der gute Hirte und schenkt uns ewiges Leben. Wir gehen an die letzten zwei Verse. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus macht hier klar, dass er der Messias ist und dass er Macht über Tod und Leben hat. Niemand außer dem Messias kann das. Niemand außer Gott kann das. Volkmar, kannst du sagen, ich habe keinen Bock mehr? Mir geht es so schlecht. Heute Abend sterbe ich in meinem Bett, weil ich es will. Wirst du dann sterben? Nein. Wie bitte? Du kannst es sagen, du kannst dich vergiften, aber einfach nur durch das Sagen, ich sterbe jetzt, das kann kein Mensch. Oder kannst du sagen, ich sterbe, wenn ich dann heute Abend gestorben bin, übermorgen stehe ich wieder auf und bin wieder der Gleiche oder vielleicht sogar besser? Keiner kann das. Das kann nur Gott. Und damit hat Jesus gezeigt, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist und dass er Macht über Leben und Tod hat. Und dass er die Macht hat, es zu geben und zu nehmen. Er hat hier prophezeit, dass er bald sterben würde, Jesus. Also das ist noch eine Weile hin, aber ich sage jetzt mal bald. Und was hat er ganz klar gemacht bei dem Sterben? Dass er auferstehen wird. Und wie wird er sterben? Nicht, weil sein Körper versagt. Nicht, weil sie ihm den Hals abgeschnitten haben oder sonst was. Er gibt es. Er hat gesagt, und es nimmt ihm keiner. Er gibt selber sein Leben. Deswegen stimmt es auch, wenn in der Bibel steht, er gab sein Leben. Es wurde ihm nicht genommen. Jesus wurde nicht umgebracht, auch wenn er am Kreuz hing. Wann starb er? Nein, da noch nicht. Er hat gerufen, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Aber was waren die letzten Worte? Es ist vollbracht. Und als der Auftrag vollbracht war, das heißt, er war voll und ganz erfüllt, was passierte dann? Wir haben es gerade gesagt. Dann starb er, aber nicht an Schwäche, sondern weil er sein Leben gab, wie er es prophezeit hat. Er wurde nicht getötet, er starb nicht am Kreuz wegen den Verletzungen. Er starb für uns, weil er sein Leben gab. Und damit hat er gezeigt, dass er der Gott ist, dass er der Messias ist. Aber es ist nicht dabei geblieben bei dem Tod. Was sagt er hier? Was hat er hier prophezeit, was dann auch geschehen ist? Er sagt, er hat die Vollmacht, es zu lassen und es wieder zu nehmen. Das kann auch kein Mensch. Haben wir vorhin schon geklärt. Jesus hat sich das Leben wieder genommen. Er hat den Tod besiegt und deswegen kann er uns das ewige Leben geben. Weil er uns freigekauft hat von der Sünde, weil er sich gab, weil er für uns gestorben ist, weil er für uns wieder auferstanden ist. Wenn er nicht wieder auferstanden wäre, dann hätten wir gewusst, dass er nicht der Messias ist, dass er nicht Gott ist. Gott ist Leben und Gott kann sich das Leben wieder nehmen. Und er hat den Tod besiegt und damit uns auch das ewige Leben geschenkt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn als unseren Retter anerkennen. Egal, ob groß oder klein die Sünde ist, jede Sünde verdient den Tod. Ich habe mal eine Geschichte gehört, glaubt, so echt war die gar nicht. Kommen zwei Frauen zum Pfarrer und sagen, die eine total aufgelöst in Tränen und sagt, ich habe so eine große Sünde, ich glaube nicht, dass Gott mir verzeihen kann. Oder ich glaube nicht, dass ich mit dieser Sünde zu Gott kommen kann. Und die andere sagt, ja, ich habe nur ein paar kleine Sünden, aber ja, ist halt, sind nicht so schlimm, aber ja, ich habe sie halt. Und dann geht der Pfarrer mit denen raus, gibt der einen Frau einen großen Stein und schmeißt ihn, sie soll ihn wegschmeißen, und der anderen gibt er eine Handvoll Split und sagt, jetzt schmeißen wir. So, war es jetzt für die eine mit dem großen Stein schwieriger, die mit den Sünden zurückzukommen, bildlich gesehen, oder für die, die die ganze Handvoll Split geschmissen hat? Was war leichter? Also ich behaupte, es ist leichter, mit einer großen Sünde zu kommen, als wie mit vielen kleinen, selbst verniedlichten Sünden zu kommen. Aber trotzdem, jede Sünde ist eine Sünde, aber keine Sünde ist zu groß oder zu klein, um zu Jesus zu kommen. Jesus wird mit allem fertig. Mit jeder Sünde kann man kommen und jede Sünde sieht Gott. Wir sehen vielleicht diese kleinen Splitsteine nicht mehr. Jesus sieht sie und er weiß um jede Bescheid, aber er ist gewillt, uns diese zu vergeben. Er kennt zwar alles, aber wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann vergibt er uns und denkt da nicht mehr dran. Er vergibt gerne, weil wir sind seine geliebten Kinder, seine geliebten Schafe. Und nichts ist bei ihm unmöglich. Und wir dürfen mit allem kommen, sei es noch so banal oder peinlich. Er starb am Kreuz für uns. Er besiegte den Tod und gab uns ewiges Leben. Das war der Auftrag von Gott, dem Vater, an Jesus, den Sohn. Und er hat ihn vollbracht. Voll. Nicht nur ein bisschen, nicht nur fast. Voll. Absolut vollbracht. Ich fasse das Ganze mal ein bisschen zusammen. Jesus ist der gute Hirte und wir, die wir an ihn glauben, sind seine Schafe. Wir gehören zu seiner Herde. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir in Ewigkeit bei ihm leben dürfen. Er ist die Tür zu Gott, dem Vater. Er starb für uns wegen unserer Schuld und besiegte danach den Tod, damit wir leben dürfen. Und das, den letzten Satz, den ich euch jetzt sage, den merkt ihr euch. An den denkst du immer wieder. Weil er lebt, lebe ich. Genau, damit schließe ich.